Ja, liebe Gemeinde, nächste Woche wird es noch heißer. Unser Kampf ist auch heiß, das werden wir gleich sehen. Es dieses Bild zu erkennen, das muss ich jetzt mal fragen von hinten. Vielleicht können wir jetzt gerade mal das Licht ausmachen für einen Moment. Ist das besser? Ja. Gut. Wenn ihr ein solches Bild seht, was denkt ihr? An was denkt ihr als Christen, als Jünger Jesu? Vielleicht?
An Schutz.
Ja, an Schutz.
Der Herr ist meine Burg.
Genau. Ein feste Burg. Ja, bitte? Ach so, ja, ich dachte, er hätte sich gemeldet. Ein feste Burg ist unser Gott. Ein feste Burg ist unser Gott. Ein Fels, auf den wir ruhen, auf dem wir Frieden haben. Wisst ihr, was Paulus im 2. Korinther Kapitel 10, um das es ja heute geht, was er gedacht hat, was seine Gedanken dazu waren? Ja, bitte das nächste. Das waren Paulus Gedanken. Vernunftschlüsse und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Festungen hat er das genannt. Im 2. Korinther Kapitel 10. Festungen, Gedankengebäude, Systeme, vielleicht politischer Art. Jede Höhe, Institutionen, Menschen. Alles das, was der Weisheit Gottes und der Wahrheit Gottes ins Gesicht tritt, ihm widerspricht, dagegen kämpft. An solche Festungen hat er gedacht. Alles, was dem Evangelium Gottes widersteht in Macht. So eine Festung, wie wir sie eben auf dem Bild gesehen haben, wenn ihr denen begegnet, diesen Festungen, dann werdet ihr merken, wenn ihr mal richtig damit konfrontiert seid, wie uneinnehmbar sie sind, wie stark und wie mächtig sie sind und dass ihr bald merken werdet, durch menschliche Möglichkeiten und Mittel sind solche Festungen nur schwer oder auch gar nicht einzunehmen. Überhaupt nicht. Das sind nicht nur Verteidigungsbollwerke gegen die Wahrheit Gottes. Es sind auch Angriffsbollwerke, wenn ich das mal so ausdrücken darf, weil feurige Pfeile abgeschossen werden von dort aus gegen die Wahrheit und das Evangelium. Es sind für uns, und dessen müssen wir uns ganz klar sein, nicht einnehmbare Bollwerke. Die Frage ist jetzt, um welche Gedankengebäude und Höhen gibt es, die Paulus hier meint? Er sagt Vernunftschlüsse, jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Ich frage mal, wie das damals war, zur Zeit des Paulus, in Griechenland, in Rom. Da gab es philosophische Vernünfteleien. Ja, eine Menge, die Gnosis will ich gar nicht weiter erläutern, manchen sagt das Stichwort was, aber philosophische Vernünfteleien. Beispielsweise. In Rom gab es, Rom hatte viele Götter. Die Griechen hatten viele Götter. Und Rom hatte einen Kaiser. Ich weiß nicht, darf ich mal fragen, wer von euch hat Ben Hur gesehen? Oh. Das sind ja eine Menge. Ich lese mal, ich zitiere mal aus dem Drehbuch. Da steht sich gegenüber Messala, ein Jude, ein Römer, Messala, ein Römer, und der Jude Juda ben Hur. Und da steht dann in diesem Drehbuch, Messala sagt zu Ben Hur: Juda, in diesem Moment beobachtet der Kaiser uns, das war Tiberius. Ich brauche ihm nur zu dienen mit all meiner Kraft. Und das könnte dazu führen, dass wir uns beide an der Seite des Kaisers wiederfinden. Juda ben Hur erwidert, du sprichst, als ob er Gott wäre. Messala, er ist Gott, der einzige und wahre Gott. Messala macht eine abfällige Bewegung und sagt zu Juda ben Hur, dein Gott, was ist das schon? Da sehen wir eine dieser Festungen, wie sie sich erhebt und überhebt über die Erkenntnis Gottes. Griechen und Römer verehrten die Götter und nichts stand über ihnen. Nichts konnte über dem Kaiser stehen. Niemand und nichts. Und Jesus sagt, dass er der Herr ist. Es gibt keinen außer ihm. Er ist Herr über alle Dinge. Durch ihn ist alles geschaffen. Er setzt Könige ein und setzt Könige ab. Das ist zu viel. Das war zu viel für die Juden oder für die Griechen und die Römer. Dieser Herr, was maßt er sich an, über unseren Göttern zu stehen und über unserem Kaiser? Dann gab es noch andere Festungen damals. Das waren jüdische Fanatiker. Die predigten das Zeremonialgesetz und sagten, Christus ist gut und schön, wenn ihr an ihn glaubt, aber das reicht nicht. Ihr müsst auch die Zeremonialgesetze einhalten. Erst dann werdet ihr errettet. Eine Festung gegen das Wort Gottes. Eine Festung gegen das Evangelium. Nämlich die Erlösung und Errettung durch Gnade allein.
Amen.
Liebe Gemeinde, welche Festungen haben wir heute? Ich glaube, ihr könnt unheimlich viele aufzählen. Ja? Ihr könnt.
Fort Knox.
Was?
Fort Knox zum Beispiel.
Fort Knox. Ja, das ist ein ganz konkretes. Ja. Ich nenne mal drei. Drei, das sind bei weitem nicht alle, aber drei, die unsere Zeitalter und damit auch uns, machen wir uns nichts vor, die unseren Zeitgeist und damit auch uns berühren. Sie heißen, das sind dann Fremdwörter, aber ich erkläre die dann noch. Das erste kennt ihr, die heißen Atheismus, die heißen Relativismus und die heißen Anthropozentrismus. Ja, erklär, was das heißt. Ja. Atheismus, wisst ihr, ein markantes Merkmal des Atheismus ist, alles, was wir sehen, das Universum, unser Leben, wir selbst, alles ist durch Zufall entstanden. Ich komme nachher nochmal darauf zurück. Gott aber spricht, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und er schuf den Menschen. Es ist ein kreativer Akt, ein planvoller, ich sage mal auf die weite Sicht gesehen, heilvoller Akt eines Gottes, unseres Gottes. Das steht dieser Festung Atheismus gewaltig entgegen. Relativismus. In unserer postmodernen Zeit, wenn man von diesem Zeitgeist so richtig geküsst ist, dann gibt es keine absolute Wahrheit. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Und wir merken dabei nicht, wenn wir so etwas vertreten, in welche Widersprüche wir uns begeben. Da sagt einer, es gibt keine absoluten Wahrheiten. Habt ihr gemerkt, dass er selber eine ausgesprochen hat? Wenn er sagt, es gibt keine absoluten Wahrheiten, hat er damit selber eine postuliert. Ja. Jesus aber sagt, ich bin die Wahrheit. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Ich bin die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit in Person, weil Wahrheit bleibt und Wahrheit nicht schwankt und Wahrheit nicht vergeht und Wahrheit ewig ist. Und Jesus ist ewig und er ist die Wahrheit und er sagt die Wahrheit und er verkündigt die Wahrheit. Das steht so stark gegen diese Festung Relativismus. Jetzt kommt etwas, glaube ich, das für uns gefährlicher ist. Für uns Christen auch, nämlich Anthropozentrismus. Bedeutet, der Mensch steht im Mittelpunkt. Es geht um mein Wohlempfinden. Es geht um meine Gesundheit. Es geht um mein Glück. Es geht um meinen Wohlstand. Es geht um mein Ansehen, es geht um meine Selbstbestimmung. In Beziehungen hört man es oft, wenn man über seinen Partner spricht, der tut mir gut und fragt nicht, tue ich ihm denn gut? Tue ich ihm gut? In romantischen Filmen, ich bekenne, ich gucke gerne romantische Filme. Da heißt es dann zwischendrin mal, hör auf dein Herz. Manchmal ist das gut, ja, manchmal ist das gut. Aber oft führt es in die Irre. Hör auf dein Herz. Anthropozentrismus. Die Bibel ist sowas von dagegen. Denn sie sagt, tut alles, was ihr tut, zur Ehre Gottes. Was ihr auch tut, ob ihr esst oder trinkt oder geht oder steht oder redet oder schlaft, tut alles zur Ehre Gottes. Warum? Weil er der Einzige ist, dem Ehre gebührt. Er ist der Einzige, dem Ehre gebührt, weil er alles gemacht hat. Alles, was ihr seht, alles, was ihr habt, alles, was ihr seid, alles, was ihr reden könnt, alles, was ihr tun könnt, es ist alles von Gott. Alle Geschenke, alle von Gott. Die ganze Welt, das Universum, unser Leben, es ist alles von Gott gemacht. Und nicht umsonst fragt Gott Hiob, wo warst du denn, als ich die Welt gemacht habe? Hey, wo bist du gewesen? Er war ja nicht da. Er war nicht dabei. Deshalb gebührt Gott alle Ehre. Und jetzt werde ich ein bisschen anthropozentrisch. Wenn wir Gott die Ehre geben, dann ist das gut für uns auch. Dann ist das auch gut für unser Leben, weil unser Leben denn dann gesegnet ist und nur dann ist es gesegnet. Nur dann ist es Glück, wenn wir ihm die Ehre geben. Das ist wirklich Glück. Ja. Was möchte Paulus mit diesen Festungen tun? Mit diesen Gedankengebäuden, mit diesen Systemen, mit diesen Institutionen, mit diesen Menschen, mit diesen, ja, was auch immer, das sich gegen die Höhen und gegen Gottes Wahrheit erhebt. Was möchte Paulus damit tun? Und das sehen wir jetzt gleich. Oh, das ist das Zitat aus Ben-Hur. Ja, das. So, dass wir Vernunftschlüsse, Gedankengebäude, Gedankenfestungen zerstören und jede Höhe zerstören, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Liebe Freunde, wenn diese Festungen, von denen ich eben geredet habe, nicht aus dem Weg geräumt werden, dann könnt ihr nicht zu Christus durchdringen. Sie stehen im Weg. Sie müssen weggeräumt werden. Wisst ihr, was Paulus sich wünscht? Er wünscht sich, dass diese Festungen stürzen und dann aber nicht so eine Pläne, so eine Ebene, so eine Ab Raumhalde zurückbleibt. Er möchte einen neuen Felsen dort errichten, nämlich der Fels ist Christus. Er möchte, dass der unsere Burg wird und der unsere Festung wird und der unser Fundament wird. Nicht diese anderen Festungen. Deshalb möchte er sie einreißen. Das ist ein Tausch. Es ist ein Tausch. Ein Fels soll aufgerichtet werden. So, hier steht dann noch, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus bedeutet, erkennen, dass Christus die Wahrheit ist, deshalb Christus vertrauen und aus dem Vertrauen im Herzen heraus gehorsam sein. Ja, das meint er hier. Ihr fragt mit Recht, wie kämpft man gegen diese Festungen? Wie geht das? Ja, Paulus hat zuerst mal eine klare Antwort. Er sagt zunächst mal, wie wir nicht dagegen vorgehen sollen. Ja, ist wichtig, wie wir nicht kämpfen sollen. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, bedeutet, obgleich wir vergängliche Menschen sind, aus Fleisch und Blut, die sterben werden und schwach sind, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Das heißt, so wenden wir doch nicht menschliche Mittel und Möglichkeiten an. So kämpfen wir doch nicht mit irdischen Mitteln. Geht das überhaupt? Geht das überhaupt? Wir kämpfen nicht im Fleisch. Was bedeutet das? Zunächst mal ganz krass, es bedeutet nicht, dass sich die Wahrheit Gottes und das Evangelium Gottes mit Gewalt verbreitet. Es bedeutet nicht, dass wir mit militärischen Mitteln gegen diese Wahrheit Gottes, mit militärischen Mitteln für diese Wahrheit Gottes kämpfen. Das bedeutet es nicht. Es bedeutet nicht, dass wir dagegen kämpfen durch politische und kirchliche Unterwerfung. Es bedeutet nicht, dass wir gottlose Völker ausrotten. Es bedeutet nicht, dass wir Weltanschauungen in streitvollen Diskussionen niederringen durch menschliche Logik. Das bedeutet es alles nicht. Das Evangelium verbreitet sich nicht durch Waffen. Es wird nicht verbreitet durch politische und kirchliche Unterwerfung. Es wird nicht verbreitet durch die Tötung und Zerstörung gottloser Menschen. Es wird nicht verbreitet durch das Niederringen von, ich wiederhole, Weltanschauungen in hitzigen Diskussionen. Ich komme noch einmal kurz auf den Atheismus zurück. Es gibt einen Physiker, der heißt Collins. Und der hat Folgendes gesagt. Im Weltall, in dieser Welt, gibt es 15 physikalische Konstanten. Es gibt 15 Konstanten. Ich zitiere ihn, ich habe das nicht überprüft, kann das auch gar nicht. Er sagt das, ja. 15 physikalische Konstanten, zum Beispiel die Schwerkraft, zum Beispiel die Konstante der schwachen und starken nuklearen Kraft und was auch immer, sagt mir nichts, sagt vielleicht euch auch nicht viel. Dem Rainer sagt das was, der steht da hinten. Und er hat Folgendes gesagt, das ist jetzt das Wichtige. Und er hat Folgendes gesagt, wenn eine einzige dieser Konstanten nur um ein Millionstel und das Millionstel eines Millionstel abweichen würde von dem Wert, den es hat, dann gäbe es dich nicht. Dann gäbe es diese Welt nicht, dann gäbe es das Leben nicht. So viel zum Zufallsargument. Ist das ein gutes Argument, was der Collins da hat? Ist das ein gutes Argument? Ich würde sagen, ja, das ist ein gutes Argument, das ist vielleicht sogar ein schlagendes Argument. Aber würde das reichen, jemanden zu bekehren? Würde das reichen, jemanden zu überzeugen von der Wahrheit Gottes? Ich glaube, ich habe das schon öfter erzählt, aber das kommt mir immer wieder in den Sinn. Als Navigatoren christliche Studentenmission gingen wir in die Mensa und redeten mit Menschen über das Evangelium. Und dann waren wir einmal in der Poppelsdorfer Mensa und da kann ich mich erinnern, da saß uns gegenüber ein Biologe. Und wir waren, das muss ich sagen, auch sehr gut geschult, auch rhetorisch geschult, in Argumenten geschult und so weiter und so fort. Und wir dachten schnell, den haben wir im Sack. Und jetzt stand er auf, völlig unbeeindruckt, völlig unbewegt. Das hat er auch kundgetan. Und wir haben ihn nie wieder gesehen, obwohl wir ihn eingeladen haben zu einem unserer Abende. Wir haben ihn nie wieder gesehen. Natürlich kann man nicht wissen, was Gott daraus machen wird. Aber mir fiel nachher auf, wir haben zwei ganz große Fehler gemacht in diesem Gespräch. Zwei ganz große Fehler. Der erste Fehler war, wir dachten, wir seien jemand. Wir dachten, es käme auf uns an. Wir dachten, wir wären die großen Macker, die da jetzt kommen und evangelisieren, die was drauf haben. Das dachten wir. Ja. Wir hatten uns für gut gehalten. Wir hatten uns für überzeugend gehalten. Und dann merkte ich, wir haben mit menschlichen, fleischlichen Waffen gekämpft. Und deshalb wurde gar nichts daraus. Und deshalb sagt Paulus, Paulus kämpft anders. Paulus kämpft anders. Und das sehen wir gleich im nächsten Vers. Er sagt, denn die Waffen unseres Kampfes sind mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Denn die Waffen unseres Kampfes sind mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Paulus kämpfte nicht mit menschlichen Mitteln und deshalb mochten ihn einige der Korinther überhaupt nicht. Sie sagten, wenn er weg ist, dann riskiert er eine Kesselippe. Er schreibt uns strenge Briefe. Wenn er unter uns ist, dann ist er unterwürfig und seine Rede ist kläglich. Was hatten die erwartet? Die hatten einen Macher erwartet. Einen, der was hergibt. Einen, der was darstellt. Und einen, der sich darstellen kann. Also diese Griechen waren, die erwarteten geschliffene Worte. Glänzende Rhetorik. Fantastische Polemik. Das war es, was sie erwartet. Und dann kam Paulus daher, ganz anders, als sie das dachten. Und deshalb sagt Paulus, und ich komme zurück auf die Lesung. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Das ist schlecht, wenn der Glaube auf Menschenweisheit beruht. Ganz schlecht. Denn Menschenweisheit verändert sich. Menschenweisheit kann heute bestehen und morgen in die Tonne gekloppt werden. Es ist gut, dass unser Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf der Kraft Gottes. So, jetzt möchte ich etwas Wichtiges sagen. Das bedeutet nicht, dass es egal ist, was und wie wir reden. Das bedeutet nicht, dass Rhetorik egal ist. Liebe Freunde, ich habe diese Predigt vorbereitet. Ich komme nicht auf die Kanzel und fange an zu reden. Ich habe diese Predigt vorbereitet, ich habe mir überlegt, was ich sage, ich habe mir überlegt, wie ich es sage. Paulus. Gut, wir haben ihn nicht sprechen gehört. Ne? Keiner von uns hat ihn sprechen gehört. Es sei denn, er ist jemandem erschienen. Aber wir haben seine Briefe. Und seine Briefe sind rhetorisch. Und seine Briefe sind voll von Bildern und voller Illustrationen. Und man merkt in jedem Vers, wie er seine Leute überzeugen möchte. Dann sagt er trotzdem, meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit. Ja, weil das, was ich eben äußerte, nicht das Entscheidende ist. Wisst ihr, das ist diese, wir kennen das aus anderem Zusammenhang, ein Schatz in irdenen Gefäßen. Ja? Kennen wir aus anderem Zusammenhang. Gott ist in der Lage und hat sich dazu entschlossen, irdene Gefäße zu benutzen. Ja? Gott hat sich dazu entschlossen, mit menschlichen Mitteln und menschlichen Möglichkeiten zu benutzen. Erst das zeigt ja seine Größe. Ja. Aber das Entscheidende ist Gottes Wirken. Gottes Wirken durch den Heiligen Geist, Gottes Wirken durch sein Wort. Dieses Wirken, das kommt von oben. Das kommt von außen. Das kommt von Gott, das kommt aus dem Himmel. Das ist nicht in dir, das wohnt nicht in dir als natürlichem Menschen. Das muss geschenkt werden. Erst dann wird das, was du sagst, oder kann das, was du sagst und tust, zu Gottes Werkzeug werden. Erst dann. Sonst ist es wie Mehl im Sturm. Die schönste Rede, die tollste Rhetorik, die wunderbarsten geschliffenen Worte, sie sind wie Mehl im Wind. Wenn Gott sie nicht in die Hand nimmt und daraus einen Schatz für sich macht. Du kannst das Evangelium nicht verstehen ohne Gottes Geist und ohne Gottes Wirken und ohne Gottes Kraft. Du kannst nicht verstehen, warum Jesus von Nazareth ans Kreuz gehen musste für deine Schuld. Das kannst du nicht verstehen. Du kannst nicht verstehen, warum er auferstehen musste um deiner Rechtfertigung willen. Das kannst du nicht verstehen. Du kannst nicht verstehen, dass du wiedergeboren werden musst, um in den Himmel zu kommen. Das kannst du nicht begreifen. Denk dir an Nikodemus. Jesus sagte ihm, wer nicht von Neuem geboren wird, der kann gar nicht hineinkommen in das Himmelreich. Und Nikodemus sagte, wie kann das sein? Wie kann ich denn wieder in den Schoß meiner Mutter zurückkehren? Du kannst es nicht verstehen, ohne dass Gott herabkommt und uns Verstehen schenkt und die Herzen öffnet. Letzter Punkt. Es gibt etwas sehr Wichtiges, was wir unbedingt brauchen, damit diese Festungen zerstört werden können. Etwas ganz Wichtiges. Und das geht auch nur aus der Gnade Gottes heraus. Und das ist angedeutet in unserem Predigttext im ersten Vers. Und den sehen wir jetzt mal. Nur ein Fragment dieses Verses. Ich, Paulus, ermahne euch angesichts der Freundlichkeit und Sanftmut des Christus. Wir haben ja bald ein Seminar mit Andreas Klotz über Sanftmut. Deshalb muss ich da nicht allzu viel zu sagen. Am 13. Juli. Wer will, kann sich noch anmelden. Klammer zu. Also, wenn wir so an Christus denken, Jesus, der war ja nicht immer so sanftmütig, oder? Mit den Schriftgelehrten, den Sadduzäern und Pharisäern, der hat knallhart geredet. Das waren knallharte Worte. Das war ganz streng. Und natürlich erinnert ihr euch an die Szene im Tempel, wo er die Tische der Geldwechsler umstieß und die Geldwechsler mit Stricken vertrieb. Das kommt so gar nicht sanftmütig daher. Aber eins dürfen wir sagen. Wenn du als Bedürftiger, als Unwissender, als Sünder, als Schuldiger, als Kleiner, als Geringer, als Zerbrochener, als Kranker im Geist und in der Seele zu ihm kommst, dann erfährst du seine Freundlichkeit und Sanftmut. Lern von mir, sagt er, kennt den Vers, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und entsprechend werden wir als Jünger Jesu auch aufgerufen. Die Verse habe ich jetzt nicht auf Folie, ich lese sie euch vor. Eure Rede sei allezeit freundlich, mit Salz gewürzt. Das heißt, mit der Wahrheit Gottes gewürzt, mit dem Evangelium gewürzt, mit dem Wort Gottes gewürzt. Eure Rede sei allezeit freundlich, mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Aus dem Kolosser 4 oder 1. Petrus 3. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegen jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Mit anderen Worten, wenn euch jemand fragt, warum glaubst du denn? Was glaubst du denn? Oder wieso denkst du so? Oder wieso handelst du so? Dann sollst du ihm antworten. Bereit sein. Aber wie? Und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Seid allzeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann. Respekt, Achtung, Sanftmut, Ehrerbietung. Wenn wir jemanden von etwas überzeugen wollen, dann werden wir manchmal laut. Oder? Wir lassen denjenigen nicht ausreden, weil wir ja unsere Wahrheit schon kennen. Und deshalb ist es ganz egal, was der sagt. Wir überfahren jemanden. Wir hören nicht zu. Wir stellen uns nicht ein auf unseren Gegenüber. Wir möchten nicht wirklich von Herzen wissen, was er denkt und wie er lebt und was er tut und wer er ist. Gott möchte das. Er möchte, dass wir ihn ernst nehmen, diesen Menschen. Sehr ernst. Er möchte, dass wir nicht rechthaberisch daherkommen, weil wir sowieso die Wahrheit haben. Wenn wir uns vom Geist leiten lassen, liebe Gemeinde, wenn wir uns vom Geist leiten lassen, dann sind wir friedevoll, dann sind wir freundlich, dann sind wir liebevoll, dann sind wir respektvoll, dann sind wir hochachtend, dann sind wir ehrerbietend. Wisst ihr, der größte Sieg, der jemals errungen wurde, der größte Sieg aller Zeiten, der Sieg gegen Tod, der Sieg gegen Sünde, der Sieg gegen Teufel und Böses, der größte Sieg, der jemals errungen wurde, er sah aus wie die kläglichste aller Niederlagen, von außen betrachtet. Er sah aus wie eine klägliche, vernichtende Niederlage in Blut und Wunden, nämlich Jesus am Kreuz. Und deshalb sagt Paulus, ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Ich fasse zusammen. Wir haben es mit Festungen zu tun. Starke Festungen, die mit Menschenmacht nicht eingenommen werden können. Damals war das so und heute ist es so. Wie kämpfen wir dagegen? Nur mit der Hilfe der Kraft und Macht Gottes durch seinen Geist und sein Wort. Dafür müsste man, dafür darf man, dafür kann man, dafür soll man beten. Kämpfen nicht allein mit menschlichen Mitteln. Es ist wichtig, dass Gott uns als Instrumente in seine Hand nimmt. Ich bin nicht der Streiter für Gott. Er macht mich zu einem. Er nimmt mich in seine Hand. Und dann werden aus irdenen Gefäßen wertvolle Gefäße. Die Vernunftschlüsse und Gedankengebäude und Festungen und Höhen, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben, zerstören. Und Sanftmut und Freundlichkeit entsprechen dem Wesen Christi. Und sie sind ein wesentlicher Bestandteil meines Zeugnisses, meines Lebens vor Menschen, die Gott nicht kennen. Und sie sind daran beteiligt, dass Festungen stürzen. Amen.